Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 5. Februar 2024 und ich könnte euch jetzt eine ganze Menge über das Wetter erzählen. Das werde ich auch gleich tun. Vorher möchte ich aber Andreas Popp begrüßen, der ja immer noch hier im Studio nicht erschienen ist. Ja, wo bleibst du denn samt Kapelle? Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ich verspreche dir, dass ich diese Woche zurückkommen werde, zumindest wenn es ich sage mal, die wirklichen meteorologischen Daten zulassen. Das ist ja nicht ganz ohne, was da gerade bei euch oben in Kanada läuft. Und also wir sind auf jeden Fall dran, aber ich habe hier eben halt auch viel zu tun und ich werde es, sobald ich alles geregelt habe, so schnell wie möglich schaffen, wieder zurückzukommen. Aber was ihr erlebt habt, ich habe das ja natürlich mitbekommen und es hat mich natürlich auch geschockt, weil ich wäre natürlich so gern dabei gewesen, weil der Winter gekommen ist.
Ja, wir vermerken das hier auch in unserem großen Kursbuch des Lebens, dass an entscheidenden Tagen
Ja, 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 ja.
der Herr des Hauses nicht da war. Das musst du jetzt einfach aushalten, lieber Andreas. Ich weiß, dass es dir schwer zu schaffen gemacht hat und um ehrlich zu sein, wäre ich selig gewesen, wenn du hier gewesen wärst. Denn wir hatten einen Wintereinbruch, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Also wir beide jedenfalls hier gemeinsam noch nicht. Wir hatten innerhalb von 3 Tagen tatsächlich 1,50 Meter Neuschnee. Es schneite und schneite und hörte nie wieder auf. Und dann gab es eben auch noch Sturm, also nicht so einen schweren, aber er hatte genügend Kraft, um Verwehungen hier anzurichten, die uns dann zum Teil vor 2,5 Meter hohe Schneewände gestellt hat. Und der Hühnerstall war Lichtjahre entfernt und ich habe mich gefragt, wie jemals soll ich da hinkommen? Darüber berichte ich aber auch gleich noch. Du darfst aber jetzt dich erstmal äußern.
Ja, also für mich war das gewaltig natürlich. Ich habe erstmal gecheckt, ist das ein absolut ungewöhnlicher Winter? Nein, das ist es auch nicht. Aber es kommt eben halt nicht so wahnsinnig oft vor. Ich meine, Winter ist nun einmal da. Das ist halt eine sehr kalte Klimaerwärmung. Wir sagen das immer wieder, der Witz nutzt sich ab, aber es ist hier eben halt sehr deutlich geworden wieder. Und man muss einfach wissen, wenn dieser Schnee so wahnsinnig hoch ist und man dann dort reinfällt, dass man dann wirklich erst im Frühjahr bei der Schmelze dann erst gefunden wird, weil man kann ja nicht gefunden werden, besonders dann, wenn der Schnee weich ist, wenn er frisch gefallen ist. Also es ist nicht ganz ungefährlich, das Ganze. Und man muss da sehr genau aufpassen und mit Absprache dann auch sich rauswagen.
Ja, und das gab es ja hier nicht, denn ich war zu dem Zeitpunkt, als es so richtig mit dem Einschneien losging, zumindest hier auf unserem Grundstück alleine. Wir hatten zum Glück Freunde, die nebenan im Haus für einige Zeit sich niedergelassen hatten und die glücklicherweise ihren Flug verschoben hatten, sonst wären sie nämlich weg gewesen. Also kurz und gut, ich wollte zum Hühnerstall, ich habe aber vorher noch einen Gang zur Scheune gehabt, wo das ganze Hühnerfutter und so weiter steht. Das ist übrigens alle jetzt, Andreas, nur mal so. Du musst mir nachher sagen, wo ich dann Nachschub finde.
Der
Auf
Sack
jeden
steht direkt daneben. Das ist also relativ einfach.
Gut, dann wisst ihr das jetzt auch, wo das Hühnerfutter zu finden ist. Und um alleine zum Hühnerfutter zu gelangen, bin ich hüfthoch im Schnee eingesackt. Und das ist ein Gang von, ja, weiß ich nicht, wie viel, 50 Meter vielleicht.
Ja,
Und
eher 100.
ja,
Also,
eher.
ja, doch, ist es schon eher 100, ja.
Genau, und ich hatte zum Glück eine Schneeschaufel dabei, sonst wäre ich da gar nicht mehr rausgekommen, wie du richtig gesagt hast. Ich habe mir dann überlegt, was ist denn, wenn ich jetzt hier keinen Zentimeter vorwärts komme? Weil wenn du bis zu den Hüften im Schnee stehst, dann kannst du kein Bein mehr bewegen, dann kriegst du das auch nicht mehr hoch und schon gar nicht nach vorne. Und zum Glück hatte ich diese Schaufel, auf die ich mich stützen konnte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. So bin ich dann im Schneckentempo in die Scheune und wieder zurück und im Schneckentempo zu den Hühnern. Da musste ich aber das Futter und das Wasser tragen. Also ich will mich nicht beschweren, weil es war einfach eine neue, sehr intensive und sehr interessante Erfahrung. Und ja, also mit dem Schneeräumen, wenn wir unsere Freunde hier nicht gehabt hätten, das muss ich wirklich sagen. Und vor allem dieser Ehemann, ein wirklich tatkräftiger, der sich hier auf den Kubota geschwungen hat. Wir haben ja noch einen großen Trecker, der stand aber also weit weg an der Straße, damit er dann von außen reingefahren werden kann, weil das natürlich angekündigt war. Aber es hat 1,5 Tage gedauert, bis hier Wege waren.
Ja, und ich
Andreas,
möchte
du
noch mal
hast
ganz kurz.
gefehlt.
Ja, das weiß ich. Und ich wäre natürlich gern da gewesen. Dann hätte das wahrscheinlich auch gar nicht so geschneit, wenn ich da gewesen wäre. Aber es ist so, ich möchte natürlich auch meinen wunderbaren Mitarbeiter, der ja wirklich auch für uns immer zuständig ist, nicht vergessen, der auch eine brillante Arbeit gemacht hat, der nämlich sich von unten unseren Berg hochgefräst hat. Und das war nicht ganz einfach, weil er selbst mit seinem Traktor irgendwann in diesen Schneemassen dann runtergekommen ist. Experten wissen das, dass dann irgendwann die Sicherung rausfliegen, das sind die sogenannten Scherstifte, das sind also quasi Schrauben, die zum Brechen konstruiert wurden, damit nichts kaputt geht, wenn sich da was verhakt. Damit höre ich jetzt auch auf. Und da musste er das unter diesen schwersten Bedingungen im Berg, in diesen 2 Meter tiefen Schneemassen reparieren. Also das war schon ein Abenteuer. Und ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, das könntest du zumindest erwähnen, dass es so aussieht, als ob ich mich so wirklich verpisst hätte. Entschuldigung. Aber ich habe von hier aus auch eine Menge koordiniert per Telefon und per Funk und so weiter. Also,
Ja, wie die
das ist alles
Chefs das
toll.
halt so machen, ne? So aus der Ferne den anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Nein, also es ist nun mal so, du warst weg. Du kannst wirklich nichts dafür. Wir haben dich zwar vermisst, aber wir haben großes Verständnis, weil deine Missionen da, in denen du gerade unterwegs bist, auch erheblich und wichtig sind. Und wir sind darüber natürlich auch froh. Alles in allem hat sich wieder gezeigt, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein. Es gab auch Stromausfälle, da ist natürlich sofort das Aggregat angesprungen. Das ist eine wunderbare Einrichtung und die Menschen haben hier einfach zusammengehalten und in der Gemeinschaft bewältigst du dann auch alles. Also für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, vor allem was die Ehrfurcht vor der Arbeit der Wesenhaften angeht. Also wenn die anfangen, Schabernack zu treiben, siehst du aber alt aus.
Absolut. Und ich bin wirklich froh darüber, dass wir dann unter solchen Extrembedingungen, nämlich wirklich dann im Original-Katastrophenfall, sehen, ob alle Vorbereitungen gut waren. Und in aller Bescheidenheit, sie waren gut. Das heißt, also es gibt nur wenig Kleinigkeiten, die man für die Zukunft verbessert. In solchen Situationen merkt man das. Ich bin ja Sicherheitsexperte und auch Sicherheitsfanatiker. Da lachen manche immer ein bisschen drüber. Aber unterm Strich gesehen bewährt es sich spätestens jetzt.
So, und wenn sie nicht gestorben sind, das haben wir jetzt
Ja.
auch. Ihr wisst jetzt, wie es ich stelle, vielleicht heute Nachmittag, wenn ich das Abendgebet mache, euch mal ein paar Fotos ein. Also an unseren Terrassentüren türmt sich der Schnee 1,50 Meter hoch. Also wer ein bisschen größer ist, kann noch rausgucken, sieht aber nicht mehr so viel weiter einfach. Die Berge liegen, nur um mal einen Eindruck zu.
Und kommt nicht vorwärts. Du hast keine Chance, vorwärts zu kommen, wenn du da drin steckst.
Ja, nee, du kannst es auch nicht wegschippen,
Nein,
weil
nein.
ich, also ich habe vorgestern und gestern, glaube ich, jeweils so 4 Stunden geschippt. Und das ist sehr schön, ein gutes Workout. Es hat mir gut getan, aber es reicht dann auch irgendwann. Also möchte man auch wieder andere Sachen machen. So, ihr Lieben, jetzt geht's aber los hier. Denn wir möchten anfangen mit einer Meldung des Spiegel. Also, das ist ja das Lieblingsnachrichtenmagazin von Andreas Popp.
Ja, mit
Und
Abstand.
die schreiben also, dass Europa es kalt erwischt hat, weil die USA, wir haben neulich schon darüber berichtet, das Flüssiggas einschränken werden. Wir wissen ja, Russland war viele Jahre, Jahrzehnte verlässlicher Partner, Lieferant zu günstigen Preisen. Das Ganze gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt einen Krieg, es gibt zerstörte Pipelines und Deutschland musste sich umorientieren und hat sich in eine neue Abhängigkeit begeben, eben mit den USA. Und ja, jetzt ist natürlich die Nachricht von letzter Woche wie Sprengstoff, denn Joe Biden hat ja gesagt, die Genehmigung neuer LNG-Exporte werden auf Eis gelegt. Und jetzt, so schreibt der Spiegel, herrscht Unruhe bei den Lieferanten und Kunden, während die Regierung in Washington beteuert, dass das vorübergehende Moratorium keinerlei Auswirkungen auf die Versorgung habe. Aber Das glauben eben nicht alle. Und der Spiegel sagt, Industrieinsider in den USA berichten, dass die Telefone heiß laufen. Andreas, es heißt hier, dass die Exportentscheidung von Herrn Biden offenbar innenpolitisch motiviert sein soll. Er stehe, wie es heißt, unter Druck von Umweltschützern, die ihm vorwerfen, seine Klimaagenda verraten zu haben. Das mutmaßt der Spiegel. Wäre das für dich eine einleuchtende Erklärung?
Natürlich nicht. Auch wenn ich den Spiegel ja so wahnsinnig schätze, der völlig unabhängig ist und auch auf gar keinen Fall querfinanziert wird, da hat er sich hier an dieser Stelle ausnahmsweise mal geirrt. Denn so dumm sind die einfach nicht in den USA im Weißen Haus, dass sie nicht wissen, dass solche Dinge kommen können. Das sind dann die Dinge, die man immer gerne so mit einbaut, wenn man letztendlich die Muskeln spielen lässt. Man hat ja letztendlich dafür gesorgt, dass ja der angeblich unzuverlässige Russe jetzt endlich nicht mehr das Gas liefert nach Deutschland. Das wollten die Deutschen nicht so richtig wahrhaben. Da passierte zufälligerweise aus US-Seite, die wollten dann ja liefern über diese Schiffe, diese Nord Stream 1 und 2 Sprengung. Eine Pipeline ist ja noch da, ganz zufälligerweise natürlich. Und damit war dann natürlich die Abhängigkeit von Russland Geschichte. Und nun kam man in die ganz sicheren Gefilde der US-Lieferungen, die man uns vorgeredet hatte. Und Herr Habeck ist stolz von einer Sendung in die andere gelaufen. Und jetzt sagt man plötzlich, oh, da gibt es ja eine Klimaagenda und so weiter. Das ist Muskelspiel nach dem Motto, Achtung, Spurt, es gibt so viele Themen, Kriege. Es gibt noch so viele Sachen wie die Weltgesundheitsorganisation. An der Stelle kann man relativ gut mal sagen, pass mal auf, wenn ihr nicht so richtig spurt, dann friert ihr einfach mal ein bisschen. Das ist meine Einordnung.
Das ist ja das, was man Herrn Putin immer unterstellt hat,
Ja,
nämlich,
natürlich.
dass der gemeinerweise einfach mal alles unterbrechen könnte. Hat er bisher nicht getan. Im Gegenteil, es wurde unterbrochen. Aber also, was der Spiegel hier anführt an Grund, da heißt es, dass auf TikTok Aktivisten in den vergangenen Monaten eine Kampagne gestartet hätten, die sich besonders gegen ein Projekt richtet, das heißt CP2 oder CP2. Das ist eine an der Küste von Louisiana geplante
Erdgas.
Flüssiggerdgasanlage, die vor allem einen Kunden besonders versorgen soll und der heißt Deutschland. Und das wäre natürlich deswegen schwierig, weil Betreiber von Venture Global bereits Verträge mit dem deutschen Staatsunternehmen SEFE und NBW über die Abnahme von mehr als 6 Millionen Tonnen pro Jahr und zwar über einen Zeitraum von 20 Jahren geschlossen hat. Es sollte losgehen im Jahr 2027, aber ohne Exportlizenz darf CP2 nicht liefern. Und die ist nun erstmal gestoppt, wie etwa auch ein weiteres Dutzend anderer Projekte. Und Venture Global, die pochen jetzt darauf, dass man bindende Verträge geschlossen habe, die erfüllt werden müssten. Und man hoffe darauf, dass die US-Regierung CP2 angesichts der zentralen Bedeutung des Projekts für die Energiesicherheit der Menschen und der Industrie in Europa, ganz speziell Deutschland, ohne weitere Verzögerung genehmigen wird. Andreas, auch hier wieder die Frage, für mich fühlt sich das schon wieder an wie ein weiterer Schlag gegen Deutschland.
Ja, das ist einfach Geschwurbel, was man ja eigentlich den Alternativen immer vorwirft. Denn niemand baut überhaupt solche Anlagen, wo man ja dann diese Gase komprimiert, damit sie überhaupt auf ein Schiff kommen, um dann eben halt größere Mengen rüber zu transportieren über den Atlantik, als man dann drüben hat, weil dann wird das wieder quasi auseinandergenommen. Das muss heruntergekühlt werden. Das ist ein Riesenaufwand. Und niemand baut eine solche Anlage in Louisiana, wenn er keine Genehmigung hat, die sattelfest sind. Ich weiß nicht, für wie dumm man die Menschen eigentlich verkauft, aber offenbar ist das mittlerweile alles möglich. Wirklich.
Ja, und man fürchtet beim Spiegel, dass noch ein weiterer Faktor wichtig werden könnte, nämlich wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen sollte, dann würde er, laut Spekulation des Spiegel, die Exportschleusen für das Flüssiggas wohl wieder schnell öffnen.
Na klar.
Aber ja, wahrscheinlich würde er das machen. Hier heißt es auf jeden Fall, den Europäern dürfte jetzt klar geworden sein, auch die Abhängigkeit von den USA birgt Risiken. Im vergangenen Jahr hat Amerika das erst seit 2016 Flüssiggas exportiert und hat damit die traditionellen Lieferanten von Katar und Australien überholt. Und deutlich mehr als die Hälfte des Verkaufsvolumens geht nach Europa. Und für Deutschland heißt es hier, werden die USA nach einer Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln absehbar zur wichtigsten Bezugsquelle werden. Das ist doch, da ist ja der Weg vorprogrammiert für eine extremste Abhängigkeit.
Ja, natürlich, das nennt man sturmreif schießen einer Ökonomie. Deutschland war der fünftgrößte Industriestandort der Welt mit einer großen industriellen Infrastruktur, die massenweise mit Panik in den Augen flüchten und gehen jetzt nach USA. Das ist ja interessant. Dieselben Amerikaner, die jetzt sagen, aus Klimaschutzgründen wollen wir da jetzt die Lieferungen nicht mehr genehmigen, das sind dieselben Unternehmen, die die deutschen Unternehmen, die Gase brauchen, die Rohstoffe brauchen, gerade nach USA locken, um quasi Deutschland ökonomisch ausbluten zu lassen. Das spielt ja alles eine große Rolle. Das, was wir hier hören und sehen, ist eigentlich nur billigstes Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Themen. Man weiß doch letztendlich, wie USA argumentiert in den letzten Jahrzehnten. Nicht nur militärisch kennen sie keine Freunde, sondern nur Nützlinge. Ob das ökonomisch ist oder militärisch ist, das ist völlig egal. Und das ist hier eine ganz normale Ausspielung der Karte, wie sie standardmäßig von USA ausgespielt wird.
Der Spiegel zitiert hier Henning Gleustein vom Risikoinstitut Eurasia Group der New York Times. Und der sagt, für Europa offenbare sich jetzt eine bittere Realität. Euch gehen die Optionen aus.
Tja, und wir dürfen eines nicht vergessen. Wir hatten zu Zeiten, als Russland Gas geliefert hat, niemals Engpässe. Zum kältesten Krieg aller kalten Kriege, die wir hatten, gab es niemals das Problem, dass man nicht geliefert hatte. Und wir sehen, dass hier mit aller Gewalt versucht wird, letztlich ein Feindbild Russland in Gang zu halten. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich nochmal drauf bei dieser ganzen kriegerischen Unruhe, die wir momentan haben. Das gehört
Ja.
dazu halt.
Ja, es scheint dazu zu gehören. Es geht auch gleich noch um die Militärausgaben Deutschlands und was da so passieren wird. Ich wollte hier vorher noch mal eine Meldung kurz mit dir besprechen, Andreas. Die kommt von NTV. Da geht es um die Attacken im Roten Meer. Im Moment wird darüber nicht so viel gesprochen und berichtet. Aber hier heißt es, dass die Houthi-Miliz damit den Welthandel bedrohe. Wir haben also wieder ein ähnliches Szenario, wie als die Dutzenden großen Containerfrachtschiffe im Suezkanal feststeckten. Und immer wieder geht es ja seit Covid eigentlich um die Unterbrechung von Lieferketten. Man versucht auf verschiedenste Weise den Menschen klarzumachen, ja, die ganze Versorgung, das wackelt, das ist nicht mehr gesichert. Und es heißt hier, dass der Frachtverkehr ja umgeleitet werden muss durch die Angriffe auch auf die Schiffe. Und NTV sagt, je länger der Krieg im Gazastreifen dauert, desto stärker die Bedrohung für den Welthandel. Eine einjährige Störung des Verkehrs durchs Rote Meer könnte die Warenpreise um zusätzliche 2% in die Höhe treiben. Das hat Ryan Peterson vom Logistikunternehmen Flexport erklärt. Derzeit seien die Verbraucher ohnehin mit steigenden Preisen für Leben und Wohnen belastet. Und jetzt spricht Peterson von dem Chaos, das damit verursacht werde. Und Chaos führe immer zu höheren Kosten. Jedes Schiff, sagt er, das umgeleitet wird, hat 10.000 Container an Bord. Es fallen viele E-Mails und Telefonanrufe an, um jede dieser Containerrouten neu zu planen. Chaos ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, oder?
Ja, das Chaos ist letztendlich das, worum es eigentlich geht. Wobei natürlich dieses Chaos wirklich gesteuert ausscheint, also durch eine bestimmte Agenda. Warum ist diese Ever Given, die damals dort zwischengelegen hat im Suezkanal, warum lief das so kurz vorher, wo jetzt im Prinzip diese Gaza-Tragödie gerade abläuft? Und wir wissen natürlich auch, dass zwischen Israel und zwischen den Palästinensern letztendlich immer ganz bestimmte ich sage mal, kritische Verhaltensmuster, die zu einem Krieg führen müssen, gefahren wurden. Und man kann natürlich einen Krieg provozieren. Und wenn wir wissen, dass diese Houthi-Kämpfer ja letztendlich nicht einfach nur wahllos europäische Schiffe angreifen oder amerikanische, sondern diejenigen, die in irgendeiner Form Israel zur Hand gehen. Also wenn iranische Schiffe dort durchfahren, bezweifle ich, dass die angegriffen werden. Und das ist eben halt genau der Punkt, dass es hier um eine Kriegspartei geht. Es wird aber eben halt nur von irgendwelchen Piraten gesprochen oder von irgendwelchen Kriminellen. So macht man das immer. Was der eine eben halt ein Krimineller ist, ist für den anderen einfach ein Freiheitskämpfer. Und es geht gar nicht um eine Wertung, aber das fehlt mir dann einfach. Unterm Strich gesehen führt dieses Chaos dazu, dass die gesamte Versorgungskrise und die gesamte Welt immer weiter in Schwierigkeiten gerät. Und das scheint ganz klar die Agenda zu sein.
Ja, hier heißt es, hier wird so aufgezählt, was da alles passiert, wie die Fracht umgeleitet werden muss. Und wenn man sich vorstellt, 10.000 Container bei jedem Schiff an Ladung, was das für ein Aufwand ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mir erscheint es, Andreas, als ob wir gerade zuschauen beim Zerschlagen der bislang ja gut funktionierenden Weltstrukturen von Handel, Industrie, auch Menschengemeinschaft.
Das ist richtig, aber wir dürfen auch eines nicht vergessen, was hier ein bisschen untergeht, ist, dass auf der anderen Seite im Rahmen der BRICS-Staaten und speziell auch China, China hat ja nun letztendlich auch die afghanischen Taliban anerkannt als offizielle Regierungsgruppe. Und das ist ein ganz wichtiges Durchgangsland, das gehört wirklich mit zu diesem Thema dazu, zwischen Iran und eben halt auch Westchina. Und da ist das Durchlaufland für die Pipelines zum Beispiel ganz wichtig für diese große BRICS-Situation. Und an der Stelle läuft die Seidenstraße natürlich massiv gegen an. Und die Frage ist, wie lange überhaupt diese Suezkanalgeschichte noch von hoher Wertigkeit sein wird. Denn es gibt bereits andere Infrastrukturen der Logistik, die irgendwann so weit sind, dass sie dann das Ganze ablösen können. Ich glaube, das haben die dabei noch nicht richtig berücksichtigt im Westen, was das auch bedeutet, nämlich an Schub für die Konkurrenz aus dem ganz fernen Osten.
Tja, vielleicht gibt es ja doch eine übergeordnete Macht, die es genauso gerade in die Strukturen bringt. Aber das wissen wir nicht, da kann man nur spekulieren. Andreas, in China gibt es ja auch inzwischen Probleme, schwere ökonomische Probleme, das berichtet NTV. Und trotz massiver Stützungsversuche der chinesischen Staatsführung gibt es allein im Januar umgerechnet rund 2 Milliarden Euro von den chinesischen Festlandsbörsen, die abgezogen wurden. Und damit halten die Kapitalabflüsse, so heißt es hier, seit nunmehr 6 Monaten an. Seit August letzten Jahres summieren sie sich auf 26 Milliarden Euro. Und auch chinesische Privatanleger, die einen Großteil der Börsenumsätze ausmachen, die sind im Januar geflohen aus den heimischen Aktien. Der Leitindex Chinas, der CSI 300, bewegt sich, wie es heißt, in Richtung des 5-Jahrestiefs. Was ist denn da los, Andreas?
Naja, wir hatten schon einige Male über den Wirtschaftskrieg gesprochen zwischen USA und China. Und da haben wir das Thema Evergrande. Das ist ja letztendlich dieser große Investment, dieser Immobilienkonzern. Und da zeigt sich natürlich auch spätestens an dieser Insolvenz dieses riesen chinesischen Konzerns, dass diese Annahme des Wirtschaftskrieges absolut richtig ist. Und dieser Immobilienkonzern gerät nun offenbar in die Pleite. Und das ist volkswirtschaftlich ein wirklich großer Player. Und dabei handelt es sich natürlich auch um einen sehr schweren Schaden für die gesamte chinesische Wirtschaft. Nicht final, aber eben halt vorübergehend zumindest.
Du hattest mir ja neulich mal Charts und Diagramme gezeigt, die der normale Bürger und ich natürlich auch schwer verstehen kann. Aber kannst du mal zusammenfassen, worum es bei dem Thema geht? Es scheint ja aus weltgeopolitischer Sicht heftiger zu sein, als man denkt.
Ja, diese Charts sind auch mehr intern eben halt für Analysten. Es gibt da relativ auffällige Korrelationen, wenn man mal die Kurven sieht, der entsprechenden Geldmengenpolitik und so weiter. Also vereinfacht gesagt kommt dabei raus, dass die chinesische Zentralbank, POBC heißt die, People's Bank of China massiv mit der Erhöhung der Geldmenge reagiert. Das heißt, sie erhöhen die Geldmenge, um Geld reinzubekommen in den Wirtschaftskreislauf. Und es scheint, als kämpfe die POBC dafür, dass die chinesische Wirtschaft nicht weiter ernsten Schaden annimmt.
Was würde das für die Weltsicherheit ökonomisch bedeuten? Also ihr sprecht ja immer wieder davon, dass wir uns quasi in den Endzügen des globalen Wirtschaftskrieges befinden.
Naja, da gibt es zwei Szenarien aus unserer Sicht. Erstens, die Regierung in China müsste jetzt die Geldschleusen massiv öffnen, was natürlich die Inflation in China antreiben würde. Das zweite Szenario ist, dass die POBC, also die chinesische Zentralbank, falls sie das nicht macht, dann würde das Finanzsystem zuerst in China und dann auf der Welt zusammenbrechen. Natürlich vorerst noch mit der Ausnahme von USA. Die können ja, dass sie die Weltleitwährungen haben, dann könnten sie natürlich drucken und damit alle ihre Schulden derzeit bezahlen. Zumindest geht das noch so lange, bis eventuell die BRICS-Staaten, die sind ja auf Vormarsch, das dürfen wir nicht vergessen, zum Beispiel die Dollarleitwährung zu Fall bringen. Wir bewegen uns also momentan so in einer sehr kritischen Phase dieses Wirtschaft- und
Was
Krieges.
würde das denn konkret bedeuten?
Naja, der Yuan, das ist ja die chinesische Währung, die wertet gerade ziemlich ab. Das heißt, wenn das passiert, dann könnte man jetzt, ich möchte es mal sagen, mit einem weiteren außerordentlichen Ereignis rechnen. Was das sein kann, das kennen wir, zum Beispiel Nord Stream 1 und 2 oder eben halt auch 9/11 und so weiter. Das wären zum Beispiel auch außerordentliche Ereignisse. Man kann es noch nicht sagen. Man will auf Seiten der USA natürlich verhindern, dass die chinesische Wirtschaft einen massiven Vorteil aus dem günstigen Wechselkursverhältnis zieht. Denn wenn die chinesische Währung abwertet, klingt das erst einmal destruktiv, aber das ist es gar nicht. Ich will das noch mal kurz klar machen. Wenn der Yuan gegenüber Dollar und Euro abwertet, dann heißt das, dass die chinesischen Unternehmen beim Export ihrer Güter einen Vorteil bekommen. Und China ist ja eine Exportnation. Wenn also die Chinesen noch einfacher ihre Produkte zum Beispiel in USA verkaufen, dann bekommen sie von dem US-Kunden ja Dollar als Zahlungsmittel. Und wenn Sie diese Dollar dann in Yuan, also in Ihre eigene Währung, umtauschen, dann bekommen Sie ja jetzt mehr Yuan als vorher, weil die chinesische Währung ja im Verhältnis zum Dollar abgewertet ist. Und das wollen die Amerikaner natürlich verhindern.
Aha, Was können die Amerikaner dagegen tun? Wäre da im schlimmsten Fall mit einer offenen militärischen Auseinandersetzung zu rechnen? Taiwan zum Beispiel wäre ja ein idealer Vorwand, der ja auch schon im Gespräch ist.
Ja, ich habe gerade gehört, dass Herr Habeck gestern wieder so ein Fauxpas geleistet hat und Taiwan eben halt mit Thailand verwechselt hatte. Fand ich auch sehr spannend an
Ich
der
hatte mir
Stelle.
das gerade verkniffen,
Oh,
weil ich hier
entschuldige.
beim Thema bleiben wollte, aber
Ja.
du hast natürlich recht, es ist leider erwähnenswert.
Ja, also ich finde das einfach unglaublich. Aber okay, es ist eben halt Herr Habeck. Er ist ja nur Vizekanzler. Also es zeigt sich tatsächlich, also um die Frage nach einer eventuell sogar militärischen Auseinandersetzung von meiner Seite her einzuschätzen, es zieht sich ja tatsächlich alles stark zusammen, auch was die kriegerischen Situationen anbelangt. Und man muss mit allem rechnen. Alleine die laufenden konstruierten Kriege in Europa, siehe die Ukraine und siehe auch die drohende sogenannte neue Ostflanke gegen Russland, die man ja regelrecht mit aller Gewalt medial herbeiredet, die würde für diese Strategie sprechen. Würde man nämlich Russland in einen europäischen Krieg oder in ein Scharmützel, in einer Spannung dort reinbekommen, dann würde das natürlich die Hilfsressourcen des russischen Militärs zugunsten von China auf der anderen Seite der Eurasischen Platte natürlich reduzieren. Denken wir an den Taiwan-Konflikt. Und ich schließe diese Strategie des Westens hier nun überhaupt nicht aus.
Ja, wenn wir mal zurückschauen, dann haben wir ja seit Beginn der Amtszeit von Herrn Trump, sein Motto war Make America Great Again, den Anfang dieses Wirtschaftskrieges verzeichnet mit ganz verschiedenen Maßnahmen. Und es fing ja damit an, dass die US-Unternehmen eine Amnestie für ihre ausländischen Guthaben bekamen und sehr günstig ihre Gelder in die USA transferieren konnten. Man versuchte ja damit von der amerikanischen Seite her die Arbeitsplätze zurück in die USA zu bekommen.
Ja, und das war ja auch Trumps Aufgabe. Trump hat sich als US-amerikanischer Präsident verstanden und wollte natürlich der US-amerikanischen Ökonomie dienen, der Ökonomie. Und wenn er jetzt beispielsweise diesen vermeintlichen Krieg dort gegen China da mit in Gang gesetzt hatte, hätte China ja die Möglichkeit, dagegen zu gehen. Es kommen wieder die nationaleren Ökonomien zustande, was grundsätzlich gar nicht mal immer nur falsch ist. Also Trump wollte sich für die eigene Ökonomie stark machen und der sogenannte Wirtschaftskrieg wurde dann erst von den Global Playern richtig entwickelt, also eigentlich nachdem Trump wieder weg war. Es ging ja dann erst los mit den ersten Wirtschaftssanktionen auf bestimmte Produkte aus China und Deutschland. Und ab 2020 mit dem sogenannten Corona-Ausbruch, also das war ja schon zur Zeit von Joe Biden, da wurden dann die Daumenschrauben so richtig angelegt und der Wirtschaftskrieg nahm immer mehr Fahrt auf. Durch diverse Maßnahmen wie Lockdowns, Einfuhrbeschränkungen. Denken wir wieder an die, wir haben gerade drüber gesprochen, die Suezkanalblockierung durch die Ever Given. Klingt übrigens ähnlich Ever Given wie die chinesische, der chinesische Konzern Evergrande. Also ist auch interessant, aber okay. Die Sprengung von Nord Stream war auch so eine Maßnahme. Dadurch die neue Abhängigkeit Europas durch Amerika. Oder auch die Inbesitznahme der griechischen Erdgasfelder durch amerikanische Energieunternehmen. Also, das ist auch ganz wichtig. Die Griechen sind das reichste Land in ganz Europa, nicht nur in der EU, weil sie auf den größten Erdgas- und Ölfeldern liegen, die sich aber die amerikanischen Konzerne jetzt einverleibt haben über Kredite, die man denn über den IWF gegeben hat. Und dann hat man eben halt diese Öl- und Gas- Konzerne dann eben halt als oder die Öl- und Gasreserven als Pfand gegeben, bis die Griechen nicht mehr zahlen konnten. Und dann hat man eben halt die Erdgasfelder in die amerikanischen Unternehmen reingezogen. Das sind ja die Gemengelage dieser großen ökonomischen Kriege.
Haben wir auch oft drüber gesprochen. Wir werden in dieser ganzen Gemengelage auch beobachten, ob die Schwächung der deutschen Automobilindustrie durch chinesische Einflussnahmen nur vorübergehend ist. Denn es sind ja auch viele chinesische Investoren bei den deutschen Automobilherstellern investiert.
Ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst und auch ein ganz intelligenter Einwand. Gerade die Automobilbranche in Europa spielt ja eine riesengroße Rolle, ganz speziell in Deutschland. Und man wird sehen, wie es da weitergeht, denn die sind ja am Straucheln und dabei, sich aus dem Markt komplett zu verabschieden, wenn da nicht was passiert. Aber um die chinesischen Strategien zu verstehen, die westlichen sind relativ einfach für uns zu verstehen. Um die Chinesen zu verstehen, da sollte man sich eher mit Kriegstechniken und mit Kriegsstrategien auskennen. Das ist wichtiger als die großen volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Diese Kultur ist für uns überhaupt nicht leicht zu ergründen. Ganz anders der Westen, da geht es nur um Profit der Spekulanten und das Ganze völlig ungeniert und offen. Wenn man nur einen Hauch an der Oberfläche kratzt. Aber große Teile der westlichen Gesellschaft haben sich so dran gewöhnt, die erscheinen mit mir völlig degeneriert und es wird kaum noch etwas hinterfragt. Die Medien versagen auch. Sehen wir nur die gigantischen Demonstrationen in Deutschland für eine unkontrollierte weitere Einwanderung, was natürlich so nicht genannt wird. Man nennt es dann eben halt oder etikettiert das mit der billigen Fake-Überschrift Kampf gegen Rechts. Nichts anderes ist es. Es geht um eine unkontrollierte weitere Einwanderung. Also man kann den Menschen einfach irgendwie alles verkaufen oder vielen.
Ja, es bleibt für uns ja nur die Möglichkeit, einfach hier die Lage weiter zu beobachten. Das machen wir. Inwieweit die Pleite von Evergrande sich hier zu einer internationalen Krise entwickeln wird. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Du bist ja an dem Thema dran, beobachtest die Entwicklung und damit und dazu melden wir uns dann, wenn es weitere Entwicklungen zu besprechen gibt. Es gibt eine gute Nachricht. Entschuldigung, dass ich hier immer reinräuspere. Aber ich habe mich vielleicht ein bisschen verkühlt beim Shippen.
Ich kann das nicht einordnen, ob das eine Unterbrechung meiner Kommentare jetzt ist oder ob du wirklich. Ich habe es ja auch, ich habe ja auch so einen grippalen, leichten Touch hier.
Ja, also nein, bislang gab es heute keinen Grund zu unterbrechen, sondern ich war hier gerade in ein bisschen schwierigeren Fahrwassern, um euch hier nicht was vorzuhusten. So. Geräuspert, weiter geht's. Also, es gibt eine gute Nachricht von der EU. Frau von der Leyen scheint vor einer ziemlich derben Niederlage zu stehen. Und zwar haben wir hier schon oft gesprochen über die Lieferkettengesetze, die sich die EU ausgedacht hat. Und ich habe hier eine Meldung, warte mal, die kommt von Express.at. Diese Lieferkettenrichtlinien, die waren ja festgelegt worden, um den ganzen Handel weltweit noch zu erschweren. Die Mitgliedstaaten waren sich einig, dass so eine Richtlinie her muss, vor allem die aus dem giftgrünen Bereich, die Herrschaften. Und natürlich klingt das erstmal toll, wenn es heißt, dass die Firmen auf mehr Menschenrechte achten, auf die Umwelt achten sollen. Aber die FDP hat da jetzt plötzlich zwischengegrätscht, die wollen nicht mehr. Und darüber freut sich jetzt die Industrie. Also, was ist genau passiert, Herr Finanzminister Lindner und sein Justizminister Buschmann, die haben jetzt gesagt, die Pläne tragen wir länger nicht mit. Und das ist ja eins der größten Projekte von Frau von der Leyen. Das Ziel dieser Lieferkettengesetze: Europäische Unternehmen sollten ihre Geschäftspartner überall auf der Welt zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards bewegen. Und vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt sollte genau geachtet werden, was, wie, wo, wann, von wem hergestellt wurde. Damit wollte man Kinderarbeit und Sklaverei Einhalt gebieten. Und jetzt sind die beiden FDP-Politiker mit leitenden Funktionen in Deutschland in dem gemeinsamen Schreiben eingetreten und haben gesagt, wir warnen vor erheblichen finanziellen und personellen, aber auch bürokratischen Mehrbelastungen. Und zwar haben die Unternehmen das hier alle an der Hacke. Und sie kritisieren, das Gesetz führe dazu, dass Firmen für Pflichtverletzungen in der Lieferkette zivilrechtlich haften müssen. Zudem seien deutlich mehr Betriebe betroffen als nach dem deutschen Lieferkettengesetz. Andreas, die haben ja aus meiner Sicht wirklich nicht Unrecht. Aber wieso kommt diese späte Einsicht jetzt?
Ja,
Ist der
das
Druck inzwischen schon so groß auf diese Regierung, dass sie sagen, nee, so weitere Nebenkriegsschauplätze können wir uns nicht mehr erlauben?
ist eine solche absurde Geschichte wieder. Das ist so interessant, was da läuft. Das war von Anfang an klar, dass es nicht durchsetzbar ist. Und zwar mit jeder Administration der Welt nicht durchsetzbar. Ich kann doch nicht von jeder Muffe oder von jeder Schraube im Prinzip wissen, unter welchen Bedingungen die hergestellt wird. Das ist völlig unmöglich. Und aus diesem Grunde sind auch schon viele Unternehmen abgewandert und haben ihren Laden dicht gemacht. Und ich wundere mich über einen Christian Lindner und diesen Marco Buschmann von der FDP, die das natürlich wissen, aber ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Ich sehe nur eines, die beiden haben sich jetzt zusammengetan, aber wenn man zwei Fußkranke zusammentut, dann wird da kein Marathonläufer draus. Und das ist so. Der Schaden ist bereits schon in die Milliarden gegangen, aus meiner Sicht. Die Unternehmen sind komplett demotiviert. Das sind auch emotionale Schäden, die da eine Rolle spielen, dass keiner mehr unternehmen will, keiner mehr investieren will. Das sind gigantische Schäden. Und jetzt fällt denen plötzlich ein, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Und man fragt sich, sind denn nur überall Gurkentruppen, sowohl in der EU als auch in Deutschland, als auch in anderen EU-Staaten, oder hat es eben halt den großen Plan? Und das ist eben halt die Frage. Und ich bin ja mittlerweile der Anhänger der Verschwörungstheorie, dass da eine Agenda hintersteht. Aber
Darfst du alles äußern hier? Solange du es als solche kennzeichnest, ist alles gut. Allerdings muss ich dir in diesem Fall auch beipflichten, denn wir haben über diese Gesetze schon vor
ja.
vielen Monaten gesprochen und haben uns nur an den Kopf gefasst. Und ja, vielleicht haben die beiden unseren Podcast von damals gehört. Meinst du, das könnte
Ja,
sein?
dann sind Sie noch ziemlich weit zurück. Vielleicht sollten Sie meinen aktuellen auch mal hören, dass Sie auch auf dem Laufenden sind und vielleicht viele Fehler erst gar nicht machen.
Ja.
Aber das ist das Problem. Man wartet, erst macht man die Fehler und dann sagt man, oh, das ist jetzt aber ganz doof, das müssen wir nochmal zurückdrehen. Und die Schäden sind bereits weg. Das ist dieses typische Gehabe im Prinzip von diesen von den wandelnden Ärmelschonern, die ihre Gelder eben halt aus der Krippe bekommen, egal ob der Laden läuft oder nicht. Das ist das Problem.
Oder du hast noch einen anderen Ausdruck, ferngesteuerte Schlafanzüge.
Ja, das wollte ich jetzt vermeiden.
Ach so. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die gemeint sind. Ich habe nur gesagt, du kennst diesen Begriff, der war mir
Ja,
gerade eingefallen. Hat
richtig. Das
nichts
ist das
damit.
Gegenteil von Männern. Es gibt Männer und ferngesteuerte Schlafanzüge. Und zur zweiten Kategorie gehöre ich definitiv nicht. Aber viele, die sitzen eben halt in einer hohen Position. Aber das ist alles jetzt natürlich ein bisschen mit Scherz gemeint.
Natürlich, so lustig. Wir sind heute wieder so lustig bei diesen
Ja.
tollen Meldungen. Die nächste kommt von der Tagesschau und die geht um deinen Lieblingsverteidigungsminister Boris Pistorius. Und der hat sich für eine weitere Stärkung der Bundeswehr ausgesprochen. Der hat höhere Verteidigungsausgaben angekündigt. Und er sagt, naja, Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Das hat er während einer Haushaltsdebatte im Bundestag letzte Woche gesagt. Und erneut gewarnt davor, dass der wörtlich imperialistische Anspruch Putins nicht mit der Ukraine enden werde, sondern dass Putin weiter Grenzen verschieben wolle und daher müsse die deutsche Unterstützung für die Ukraine weitergehen. Zugleich müssten aber auch die Fähigkeiten der Bundeswehr zur Verteidigung weiter ausgebaut werden, sagt Pistorius. Und wörtlich heißt das bei ihm im Klartext: Wir brauchen wieder eine Bundeswehr, die stark ist und die auch abschreckt. Und Krieg, sagt er, könne nur verhindert werden von dem, der sich darauf vorbereitet. Ja, und es gibt ja Rekordausgaben, Andreas, von Seiten Berlins jetzt. Wie ordnest du denn die Säbelrasseln wieder mal ein?
Also Herrn Pistorius als Verteidigungsminister zu bezeichnen, ist eine Fehlbezeichnung. Das ist mittlerweile ein reiner Kriegsminister. Er diskutiert nur noch in Kriegsterminologie. Und ich darf das, wenn ich hier meine Meinung äußern, so sagen. Und das ist kein Angriff, sondern es geht nur noch um Krieg. Es geht jetzt um einen sogenannten, um eine Präventivverteidigung. Man argumentiert einfach ohne Beweise vorzulegen, dass Russland angreifen will. Und dann sieht man auch gleichzeitig, in welch einer Entwicklung und Rasanz Russland gereizt wird, wenn ich alleine an Lettland sehe, Litauen, wenn ich sehe, dass dort mittlerweile Hunderttausende von russisch sprachenden Menschen leben und die sollen da jetzt rausgeschmissen werden, obwohl die schon seit Generationen dort leben, da muss Russland natürlich irgendwann eingreifen. Aber das ist eben halt die Situation. Also wenn es hier darum geht, dass hier die Rekordausgaben hochgestockt werden, ich habe das öfters schon gesagt, das ist nie so richtig angekommen, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie groß sind eigentlich die Ausgaben, die Rüstungsausgaben in der Bundesrepublik? Die waren eben halt um die 70 Milliarden im Jahr Euro. Das entsprach in etwa der gesamten Verteidigungsausgaben der Russischen Föderation. Im Jahr 2022 ist also die Russische Föderation mit einem Etat von ungefähr 80 Milliarden Euro Rüstungsausgaben dabei gewesen. Die gesamte Russische Föderation. Deutschland will im nächsten Jahr 3% des Bruttoinlandsproduktes machen und 3% von ungefähr 4 Billionen BIP, das ist ungefähr, bedeutet ungefähr knapp 120 Milliarden an Rüstungshaushalt. Nochmal zusammengefasst, die gesamte Russische Föderation, die die Welt in Atem hält, 80 Milliarden und nur die Bundesrepublik Deutschland redet von über 100 Milliarden. Man fragt sich, wo geht das Geld eigentlich hin?
Tja, das ist natürlich das Rätsel des Tages. Da kann ja jeder sich mal drum kümmern. Also es heißt, er kündigt ja auch an, der Herr Pistorius, dass der Wehretat auch nach Ausschöpfung des Sondervermögens dauerhaft steigen müsse, weil er braucht jetzt einen verlässlich planbaren Haushalt. Und der Spiegel zum Beispiel berichtet, dass der Bundeswehr ab 2028, wenn das Sondervermögen nicht mehr zur Verfügung stehen dürfte, eine Finanzierungslücke von 56 Milliarden entsteht. Und man beruft sich dabei auf eine interne Finanzbedarfsanalyse des Verteidigungsministeriums. Herr Pistorius ist auf diesen Bericht nicht eingegangen. Und es heißt hier bei der Tagesschau, angesichts der Sicherheitslage und des Personalbedarfs der Bundeswehr hält Pistorius zudem weitere Debatten über die Einführung einer Dienst- oder Wehrpflicht für notwendig. Wir haben neulich das Thema schon mal angesprochen. Polen hat jetzt schon aufgerufen zur Musterung. Wie weit sind wir eigentlich noch davon entfernt?
Ja, zur Musterung haben sie wohl jetzt oder wollen zumindest, und Deutschland diskutiert darüber, es zu wollen. Also ich müsste an der Stelle ganz kurz sagen, ich hatte ja das, ich muss jetzt ein bisschen mal aus dem Internen, ich hatte hier ein paar Gespräche gehabt, egal wo ich jetzt auch bin, mit Menschen, die dort im Bereich des Militärs zuständig sind, in strategischen Bereichen. Und man merkt sehr deutlich, dass zurzeit in Europa geplant sind, wirklich so viele Manöver und Maßnahmen für militärische Aufrüstung, die das dringend wirklich dann benötigen bei dem, was sie da vorhaben, dass mir wirklich schlecht geworden ist. Aber da rede ich erst drüber dann, wenn ich das alles durchgearbeitet habe und ich dann was dazu sagen kann, richtig. Aber es ist tatsächlich so, man will hier letztendlich mit einer großen Gewalt letztlich auch Männer und Frauen einberufen zu einer Musterung, ob sie kriegsfähig sind. Und wir haben in der Ukraine gesehen, dass man also auch Menschen, die 40, 50 oder auch 70 Jahre alt sind, die besoffen irgendwo gelegen haben in der Stadt und sich plötzlich an der Front mit einer Uniform wiedergefunden haben, als sie wach wurden, wie immer sie denn dahin gekommen sind. Also das sind ja Dinge, die da gerade im Umlauf sind. Das ist ja alles nicht mehr feierlich.
Also ich kann das jetzt nicht bestätigen, dass Leute, die besoffen irgendwo gelegen haben, in der Uniform erschienen sind. Ich weiß nicht, wo du die Information her hast. Für mich klingt das ein bisschen merkwürdig.
Ja, klingt merkwürdig. Sehe es einfach als sarkastisch.
Okay. Die New York Times hat das Thema auch am Wickel. Und wenn wir wissen, dass die New York Times ja wirklich das Sprachrohr des Systems ist, mal ganz locker dahingesagt, was das System auch immer bedeutet, dann kann man hier aus diesem nächsten aktuellen Artikel ableiten, wie man die Dinge einordnet. Also seit Jahrzehnten berichten zwei Reporter und Redakteure, Steven Erlanger und David Sanger, über das Atlantische Bündnis, über die Beziehungen von USA nach Europa und so weiter. Und die haben für diesen Artikel, in den wir jetzt mal kurz reingehen, deutsche und amerikanische Beamte in Berlin und Washington befragt. Die Überschrift dieses Artikels der New York Times lautet: Deutschland stellt sich auf eine jahrzehntelange Konfrontation mit Russland ein. Und da heißt es dann, dass Herr Pistorius damit begonnen habe, die Deutschen jetzt zu warnen, dass sie sich auf eine jahrzehntelange Konfrontation mit Russland vorbereiten sollten, dass sie das Militär des Landes so schnell wie möglich wieder aufbauen müssen, für den Fall, dass Wladimir Putin nicht vorhat, an der Grenze zur Ukraine Halt zu machen. Und das russische Militär, so heißt es in einer Reihe von Interviews mit deutschen Medien, sei voll mit der Ukraine beschäftigt, das sagt Putin. Sollte es jedoch zu einem Waffenstillstand kommen und Putin hätte ein paar Jahre Zeit, um sich neu zu formieren, dann wird der russische Führer seiner Meinung nach die Einheit der NATO auf die Probe stellen. Und Herr Pistorius greift das auf und sagt, niemand weiß, ob und wie lange dieser Krieg andauern wird. Und seine Antwort ist rasche Aufstockung der deutschen Streitkräfte, Aufstockung des Arsenals, Aufstockung des Personals.
Der klassische, im Prinzip ökonomische Impuls, den man braucht. Regelmäßig werden Kriege aus dem Boden herausgezogen, um damit die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Damit wird allerdings keiner satt, da wird kein Mehrwert geschaffen, da werden keine Fabriken gebaut oder Naturschutz mitgemacht, sondern es werden einfach nur Waffen produziert, die die Natur zerstören und die Menschen eben halt gleich mit. Es handelt sich hier aus meiner Sicht um ein ökonomisches Modell, was hier diskutiert wird, und zwar nach Standardlehrbuch. Immer wenn irgendwann eine ökonomische Ökonomie ihre Grenze erreicht hat. Das kann man erklären anhand des verzinsten Geldsystems, wie wir es im Plan B gemacht haben. Dann wird es wieder über einen Krieg gelöst, Zerstörung und Wiederaufbau. Und das ist der Punkt. Würde beispielsweise Russland einen Krieg gegen Deutschland wollen, dann wäre es relativ einfach, zwei Umspannwerke ganz gezielt nicht mal zu bombardieren, das könnte man über andere Möglichkeiten machen, und könnte dann ein Blackout einleiten. Und innerhalb von 3 Monaten wäre zum Beispiel Deutschland völlig im Chaos versunken. Das heißt, aus welchem Grunde sollen die jetzt eigentlich so lange warten, bis Europa aufgerüstet hat, um dann ein wirklicher, ernster Gegner zu sein? Zumal wir die ganze Zeit hören, dass die Bundeswehr kaputte Panzer hat, keine Munition hat und gar nichts, nicht mal richtige Helme oder Stiefel, die warm halten im Winter. Und das bei einem Etat, der jetzt in Zukunft im Prinzip weitaus höher ist als der Etat der gesamten Russischen Föderation. Da passt ja gar nichts mehr zusammen.
Ja, und die New York Times feiert Boris Pistorius als den
Tja.
endlich auf der Bildfläche erscheinenden starken Mann. Und denn Deutschland habe ja also eigentlich seit dem Ende des Kalten Krieges starkes Militär gemieden. Und jetzt ordnen die das so ein. Der Alarm wird immer lauter, aber die deutsche Öffentlichkeit ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass die Sicherheit Deutschlands und Europas durch ein neues aggressives Russland grundlegend bedroht ist.
Tja.
Und jetzt zeigen Sie mit dem Finger auf Herrn Scholz, während der sich eben darauf vorbereitet, hatte letzte Woche Herrn Biden im Weißen Haus zu treffen, sagen viele in der deutschen Regierung, dass es mit Putins Russland kein Zurück zur Tagesordnung gibt, dass sie in diesem Jahr kaum Fortschritte in der Ukraine erwarten und dass sie Konsequenzen befürchten, sollte Putin dort die Oberhand gewinnen. Und diese Befürchtungen hätten sich jetzt mit Diskussionen darüber vermischt, was mit der NATO passiert, wenn Trump wieder gewählt wird und sozusagen eine zweite Chance erhält, dem Wunsch, den er geäußert hat, nachzukommen, nämlich die USA aus diesem Bündnis herauszuziehen.
Ja, an der Stelle kann man sich jetzt wirklich nur noch wünschen als deutscher Bürger, ich bin ja keiner, aber wenn ich einer wäre, dass Donald Trump bloß wieder Präsident wird. Denn wenn er nämlich sagt, wir ziehen uns raus aus dieser europäischen Kriegsszenerie, deshalb machen die auch wahrscheinlich so viel Druck, um da möglichst schnell Fakten zu schaffen, denn dann wäre Europa gezwungen, mit Russland wieder in Kontakt zu kommen. Und dann könnte relativ schnell sich wieder eine Beruhigung in Gang bringen, denn niemand will Krieg. Weder die Europäer noch die russische Bevölkerung. Wem will man denn das erzählen? Das kann man nur erzählen mit jemandem, der die Hose mit der Kneifzange anzieht. Und dann wäre ein Zwang dazu, dass sie zusammenkommen würde. Und das könnte natürlich die große neue Situation sein, wenn nämlich ein Wiederaufbau stattfindet mit zum Beispiel dem Know-how Westeuropas, mit den Rohstoffen beispielsweise von Russland. Und da könnte noch eine Situation wieder zurückgeschoben werden. Und zwar zum Guten im Interesse der Europäer. Aber solange solche Kriegstreibereien vom Westen her laufen, ist das natürlich jetzt nicht möglich. Und wir sehen hier, dass die Entscheidungen offenbar nicht von Europäern gefällt werden.
Ja, hier spricht man sogar von dem Bruch der NATO, nämlich dass die Aussicht auf Trumps Wiederwahl dazu geführt habe, dass deutsche Beamte und viele ihrer NATO-Kollegen informell darüber diskutieren, ob die fast 75 Jahre alte Bündnisstruktur, also die NATO, die sie in diesem Jahr in Washington ja feiern wollen, ohne die USA in ihrem Zentrum überleben kann. Und viele deutsche Beamte sollen der Meinung sein, so die New York Times, dass der Bruch der NATO die beste strategische Hoffnung für Putin ist. Ja, und die Deutschen sollen insbesondere eine erstaunliche Umkehrung des Denkens gerade zu vollziehen, heißt es. Noch vor einem Jahr feierte ja die NATO ein neues Zielbewusstsein, eine neue Einheit. Viele waren zuversichtlich, dass Putin auf der Flucht sei, jedenfalls in den Mainstream-Medien war es so. Aber jetzt angesichts eines unzuverlässigen Amerikas, eines aggressiven Russlands, so schreibt die New York Times, und eines aufstrebenden Chinas sowie eines scheinbar festgefahrenen Krieges in der Ukraine und eines zutiefst unpopulären Konflikts im Gazastreifen beginnen deutsche Beamte von der Entstehung einer neuen, komplizierten, beunruhigenden Welt zu sprechen, mit schwerwiegenden Folgen für die europäische und transatlantische Sicherheit. Das sind die deutschen Beamten, Andreas, die offenbar so denken.
Ja, also ich sehe da jetzt vor meinem geistigen Auge einen Orgelspieler, der seine Texte runterrüttelt und dabei diese Kurbel dreht. Also das kennen wir alles, diese ganzen Diskussionen. Unterm Strich gesehen geht es darum, dass niemand Krieg will. Und was ganz wichtig ist bei der Geschichte, ist, dass nicht die Beamten entscheidend sind, das sind nämlich die Diener des Volkes, sondern zu wissen, was das Volk will. Und wenn wir dabei gerade gehört haben, das hast du vorhin gesagt, dass viele Deutsche eben halt nicht glauben, dass Russland die große Gefahr ist. Ja, natürlich nicht, weil von Russland eigentlich so gut wie keine Kriege ausgehen. Mal abgesehen von diesem jetzigen, von dieser Geschichte jetzt in der Ukraine, die man aber auch nicht mit einem normalen Krieg im Prinzip in Verbindung setzen kann, sondern mit dem Minsker Abkommen. Das ist eine völlig andere Situation. Und genau diese Geschichten, die hier als Beiwerk immer so rundrum als Lametta gemacht werden, sollen von dem eigentlichen Grundstamm des Weihnachtsbaums eigentlich ablenken. Das ist der Punkt.
Ja, also auf jeden Fall wird hier die unmittelbare Sorge geäußert, zwecks oder wegen eines wachsenden Pessimismus, nämlich dass die USA den Kampf in der Ukraine weiterhin finanzieren werden, so wie Deutschland, zweitgrößter Geldgeber, zugestimmt hat, seinen Beitrag in diesem Jahr, sagt die New York Times, auf etwa 8,5 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Hattest du die Zahl schon mal gehört?
Nein, habe ich nicht. Aber die Sache ist ja die, es bleibt sowieso bei der EU hängen und EU heißt Deutschland. Und das sehen wir ja daran, dass die ganzen ökonomischen Daten in Deutschland überall runterrauschen, während die anderen EU-Staaten relativ sanft versuchen, durch diese Krise durchzukommen. Für Deutschland geht das nicht. Die vielen Gelder, die auch aus USA investiert werden in der Ukraine, die vielen Waffen, die dort geliefert werden, das sind keine Spenden, sondern das sind natürlich Investitionen in Form von Krediten. Und irgendeiner muss die Kredite abzahlen. Und da muss man sich mal fragen, jetzt kann man vielleicht sogar verstehen, warum der Verteidigungsetat Deutschlands so hoch ist und die Panzer trotzdem so schlecht. Irgendwo muss das Geld ja wieder hin. Und das Problem ist, dass in Deutschland die Menschen selbst kaum noch sich ihr normales Essen oder eine gesunde Ernährung ausgewogen leisten können, während hier mit diesen Spielen, die man entflechten kann, relativ deutlich wird, wie hier der Hase läuft. Entschuldigung.
Ja, hier wird, nee, ist ja interessant. Also hier wird Scholz nochmal zitiert, der vorsichtige Scholz, der sich mit Herrn Putin nicht verderben will, der ja vor 2 Jahren eine Zeitenwende ausgerufen hat, einen historischen Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik, heißt es ein bisschen weiter unten im Artikel. Und dann habe er brav sein Versprechen eingelöst, über einen Zeitraum von 4 Jahren zusätzliche 100 Milliarden Euro für Militärausgaben bereitzustellen. Alleine, wenn ich das hier nur zitiere, kriege ich Schwindel im Kopf und frage mich, wo wir inzwischen gelandet sind. Und dann sagt man hier ganz stolz und erfreut bei der New York Times, dass Deutschland dies Jahr erstmal 2% seines Bruttoinlandsprodukts fürs Militär ausgeben will und damit das Ziel erreicht, auf das sich alle NATO-Länder schon 2014 geeinigt hatten, also als das Ganze mit der Krim losging und mit Russland. Und Andreas, es wird ihm vorgeworfen, dem Scholz, dass er sich zu vorsichtig verhält, trotz all dem. Und er habe sich ebenso wie Biden eben dagegen ausgesprochen, einen Zeitplan für den eventuellen Beitritt der Ukraine zum Bündnis festzulegen. Darum geht es nämlich dann auch. Und das anschaulichste Beispiel sei seine anhaltende Weigerung, der Ukraine einen luftgestützten Langstreckenmarschflugkörper namens Taurus zu
Ja.
liefern. Die haben eine hohe Reichweite, ne?
Ja, von mehr als 300 Meilen. Und das bedeutet, dass die Ukraine damit natürlich ganz tief in Russland eindringen könnte. Wenn das keine Provokation ist, weiß ich nicht. Und das, hier schließt sich der Kreis immer wieder. Ich komme mir vor, als würde ich fast hier schon in so einer Propagandaspirale hocken. Aber das ist es eben nicht. Man braucht nur die Dinge zusammensehen. Scholz ist offenbar nicht bereit, zumindest heißt es so, dieses Risiko einzugehen. Ebenso wenig wie der Bundestag, der gegen eine Resolution Resolution stimmte, in der die Verlegung gefordert wurde. Also man muss eines wissen, viele Deutsche, gerade die Ostdeutschen, DDR waren 17 Millionen Menschen. Ich habe neulich aus Versehen 7 Millionen gesagt. Ich habe das mit der Schweiz verwechselt, wobei ich die Schweizer da jetzt auch um Verzeihung bitte. Also es ist so, 17 Millionen Menschen ist eine große Gruppe, denen ja ihre Biografie auch eingeredet wurde, dass der große Freund, der sozialistische Bruder der KPdSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war. Und da sind natürlich auch noch Verbindungen da. Viele Russen, ich denke gerade mal an Putin, der ja selber im Rahmen seiner KGB-Zeit in Dresden eingesetzt war, der ja Deutsch spricht und so weiter. Aus welchem Grunde sollte man diese Verbindungen, die ja auch emotional sind, auch ein Putin ist ein Mensch, auch wenn das ein Herr Pistorius vielleicht jetzt nicht so einschätzt, aber man könnte ja versuchen, mit denen in den Kontakt zu kommen. Das, besser geht's nicht. Man will aber keinen Kontakt, man will keine Gespräche, man redet nur über ihn und konfrontiert und schlägt nur wild um sich.
Weißt du, wer gerade offenbar mit Herrn Putin live und vor Ort spricht? Das ist Tucker Carlson. Das habe ich hier in mehreren Meldungen durchs Netz geistern sehen. Der ist also in Moskau und er hatte gesagt, dass er schon in seiner Zeit bei Fox News vorhatte, ein Gespräch, ein Interview zu führen mit Putin. Das hatte er aber nicht seinen Arbeitgebern gesagt, sondern er hatte das wohl irgendwie privat vor. Und das ist rausgekommen. Er ist also offenbar überwacht worden. Er fragt sich jedenfalls verzweifelt, wie konnten die das wissen? Aber er hat da jetzt Tabula rasa gemacht und ist darüber geflogen.
Also allein die Tatsache, dass man das ihm ankreidet, dass jemand reden will. Da sehen wir, in welcher verkommenen Gedankenstruktur wir sind. Das Reden miteinander wird schon als Affront angesehen, weil es gibt Menschen, mit denen man nicht redet. Das sind ganz klare totalitäre Muster, wirklich aus dem Lehrbuch, die wir hier gerade erleben. Ihr dürft nicht miteinander reden, denn dann könntet ihr euch eventuell vertragen und dann würdet ihr feststellen, ihr mögt euch vielleicht sogar und dann können wir keinen Krieg machen. Wenn wir keinen Krieg machen, können wir die Wirtschaft nicht in Gang setzen. Das ist der Turbo. Es ist so klassisch, also eigentlich müsste es jeder verstehen. Da braucht man nicht wirklich sich mit diesen Strategien, die braucht man nicht studieren, diese Strategien. Das kann man relativ einfach ableiten. Auch mal seine Empfindung zu Wort kommen lassen.
Und die New York Times, die berichtet darüber, dass die deutsche Bevölkerung, das Volk, dass die ähnlich vorsichtig sind, Herrn Putin zu verurteilen. Umfragen werden hier zitiert, die zeigen, dass die Deutschen sich auf der einen Seite ein leistungsfähigeres Militär wünschen, aber nur 38% der Befragten gaben an, dass sie eine stärkere Beteiligung ihres Landes an internationalen Krisen wünschen. Und das sei der niedrigste Wert, seit diese Frage 2017 zum ersten Mal gestellt wurde, sagt die Körber-Stiftung, die die Umfrage durchgeführt hat. Von dieser Gruppe sagen 3/4, dass das Engagement in erster Linie diplomatisch sein sollte. Das ist das, was die Deutschen sich wünschen. 71% sprachen sich gegen eine militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa aus. Andreas, eigentlich ticken die ja relativ gesund und haben vielleicht auch ihre Geschichte im Kopf, dass sie keine militärische Führungsrolle haben wollen. Und deswegen gab es auch in der Bevölkerung einen Aufschrei, als Herr Pistorius, und das schreibt auch die New York Times, das Land kriegstüchtig wörtlich machen wollte, was eben, so sagen die, grob übersetzt heißt, die Fähigkeit für einen Krieg, den zu führen und natürlich zu gewinnen.
Genau, es geht das Zerschlagen von Russland. Und wir sehen anhand dieser aggressiven Wortwahl, kriegstüchtig, Ostflanke, Aufrüstung in schlimmster Form. Und Putin wird immer mit dem Begriff Barbar oder eben Despot oder eben halt Kriegstreiber, mit dem Adjektiv wird er irgendwie noch mit reingebracht, um ja die Kommunikation zwischen den Völkern eben halt auszugleichen. Natürlich, kein Volk will Krieg. Und jetzt versuchen sie natürlich über diese mediale, zusammengefasste Aus dem Italienischen kennen wir den Begriff La Fascia. Da haben wir hier eine ganz klare La Fascia-Struktur. Alles ist in eine Richtung gebürstet. Welcher Begriff daraus kommt, das wissen wir, dass alle Militärs, alle Politiker und eben halt auch die ganzen Medien mehr oder weniger in diese Richtung gehen und alle anderen Meinungen sind Schwurbler und so weiter. Man will Fakten schaffen und irgendwann kommt der Punkt, wo es wirklich zu einem militärischen Konflikt kommt und da gibt es immer Unrecht bei. Und das braucht man, um eine Rechtfertigung zu haben, sich dann zu wehren. Zurzeit wehrt man sich ja gegen einen angeblichen Angriff, der überhaupt nicht stattgefunden hat. Es ist ja eine Phantomdiskussion.
Also die New York Times verurteilt Scholz als schwachen Kanzler, der da auch dafür sorgt, dass also oder dafür gesorgt hat, dass auch die Wirtschaft in Deutschland behindert wird durch sein Verhalten und deswegen im vergangenen Jahr um 0,3% geschrumpft sei und für 2024 in etwa das Gleiche erwartet wird. Man wirft ihm auch vor, wichtige europäische Verteidigungsinitiativen zu sprengen. Man wirft ihm vor, dass andere EU-Länder stinkend sauer auf ihn sind. Zum Beispiel macht man das fest, an Sky Shield. Das ist eine koordinierte bodengestützte Luftabwehr gegen ballistische Raketen. Und die wiederum abhängt von einer Mischung aus amerikanisch-israelischen, deutschen Raketensystemen. Und das habe Franzosen, Italiener, Spanier, Polen so verärgert, die sich dem Projekt nicht angeschlossen hatten, weil sie der Meinung sind, dass ein italienisch-französisches System hätte eingesetzt werden können. Hier gibt es einen Analysten zum Schluss, Ulrich Speck heißt der, ein deutscher Analyst, der sagt, dass Scholz zwar eingeräumt habe, dass die Welt sich verändert hat, aber er sagt nicht, dass wir uns mit ihr verändern müssen. Also da gibt es auch nochmal Druck für Scholz. Und das könnte, das ist die Schlussfolgerung hier der Reporter von der New York Times, das alles könnte weitaus höhere Militärausgaben erfordern, nämlich bis zu 3% des deutschen Inlandsproduktes. Im Moment wagen natürlich nur wenige in der Partei von Herrn Scholz so weit zu gehen. Andreas, 3%, das wäre eine Ansage.
3%, das wären dann die 120 Milliarden im Jahr, wenn wir mal von einem Bruttoinlandsprodukt von 4 Billionen ausgehen, also die Umsätze aller Aktivitäten wirtschaftlicher Form. Und dieser Angriff, das finde ich sehr interessant in diesem Artikel, dass Scholz quasi die Wirtschaft behindere, indem er eben halt in die Kriegsstrategie nicht einstimmt sich mit. Das wird ganz offen ja gesagt, das finde ich interessant. Das heißt, er wird jetzt quasi als Hindernis für eine starke Wirtschaft im Prinzip angeklagt. Natürlich ist das Scholz nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das versteht, worum es da geht. Das ist gar nicht meine Frage. Aber die offiziellen Narrative sind eben so aufgebaut, dass Herr Scholz jetzt so guter Cop, böser Cop, das sind ja immer die Spiele, die man spielt, dass das so aufgebaut wird. Also wir brauchen quasi jetzt, um die Wirtschaft anzukurbeln, den Krieg. Das hört man raus. Jetzt überlege ich mir mal 120 Milliarden. Damit könnten wir zum Beispiel die Länder, von denen die Menschen auswandern, um nach Deutschland zu kommen, weil sie dort in ihren eigenen Ländern keine Zukunft mehr hat. Man könnte dort die gesamten Infrastrukturen aufbauen, dass sie dort gar nicht mehr weg müssten aus ihrer Heimat. Vielleicht sogar viele aus Deutschland wieder sogar in ihre Heimat zurück wollten, wenn man das damit machen würde. Aber da würden eben halt diese wirtschaftlichen Aktivitäten den Menschen dienen und nicht dem Profit der Aktionäre der Rüstungskonzerne. Und selbst der Profit der Aktionäre der Flüchtlingskonzerne, auch diese Flüchtlingsindustrie ist ja eine Industrie, wo Profit gemacht wird, der ist natürlich nur sehr klein und so eine Art Hilfsoperation, um damit die Rüstungsindustrie immer am Laufen zu halten. So in etwa ist das Bild, wenn ich das so zusammenfasse.
Ja, hier wird ein Europaexperte der Georgetown University am Schluss zitiert, Charles Kupchan, und der sagt, es gibt immer noch die Hoffnung, dass dies alles nur ein schlechter Traum ist und die Deutschen aufwachen und in die alte Welt zurückkehren werden. Ich frage mich, welche alte Welt? Es gab doch eine Zeitenwende.
Das weiß ich auch nicht, was Sie damit meinen, aber das gehört wahrscheinlich irgendwo zur Geschichte eben halt des Chaotischen, um die Leute durcheinander zu bringen. So einen Satz kann ich überhaupt nicht mehr zuordnen. Das ist ja ein
Andreas.
so irrer Vorgang, das da abläuft. Und das macht mich ganz, ganz wuschig, wenn ich so einen Artikel lese oder höre von dir
Ja,
jetzt.
Und ich, ja, das ist Zufall gewesen, dass ich den gefunden habe, aber es ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig zu wissen, wie denkt Amerika, und das ist nun mal das Sprachrohr, also ich meine nicht die amerikanischen Bürger natürlich, sondern die Machthaber. Was möchte man Deutschland weiterhin anhängen? Germany is our problem. Das hat ja schon Herr Morgenthau damals in seinem Buch 1945 geschrieben.
Naja, und
Wie
da geht es darum, nochmal ganz kurz auch gerade diese Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, weil die Umverteilungsmechanismen abgeschlossen sind, der Ultrareichtum der NGOs eine Größe erreicht hat, die nicht mehr zu greifen ist, weil viele dieser Privatleute größere Privatvermögen haben, als ganze Länder an Wirtschaftskraft ausweisen. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Kriegsgeschichte, die wir jetzt haben, ist der unmittelbare Anschluss an den Corona-Krieg, der gemacht wurde. Auch da wurde ja letztendlich, wurden Milliarden und Abermilliarden umverteilt und die Corona-Geschichte ist jetzt verpufft und jetzt kommt einfach das nächste Kapitel, was man aufschlägt.
Andreas, meine nächste Frage lautet, wir sind schon wieder in einem Artikel von der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ. Du bist ja ein Uhrenfan. Aufmerksame Beobachter können das sehen, dass du Uhren liebst. Hattest du schon mal eine Junghansuhr?
Ja, vor langer Zeit. Und die junge Hans baut gute Uhren, baute gute Uhren. Und ich bin deshalb ein Uhrenfan, nicht um die Zeit damit abzulesen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Schmuck, den man als Mann gut tragen kann. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Und mich interessiert eben halt diese Manufaktur, die dahinter steht, ein Werk zu bauen. Ich will jetzt nicht in die Schwärmerei gehen, aber Insider wissen, was eine Schwanenhalsregulierung ist. Also das ist für mich einfach großartig. So, junge Hans baut gute Uhren zu einem erschwinglichen Preis, gar keine Frage. Und ich habe solche Uhren auch schon mal gehabt, ja.
Ja, ich hatte früher auch schöne Uhren, aber die brauche ich heute nicht mehr. Heute habe ich dafür Zeit.
Ja.
Hahaha. Also,
Ja.
das war
Stimmt, du
dein.
hast recht. Nein, du hast völlig recht. Mittlerweile, eine Uhr ist ja in irgendeiner Form auch eine Art Sklaveninstrument, weil man pünktlich sein muss. Und wer keine Uhr mehr braucht, der hat es eigentlich geschafft. Wir haben es tatsächlich gebracht, dass dieses Sklaveninstrument man zum Statussymbol erhoben hat. Aber ich bin dagegen nicht gewappnet. Ich gebe das zu, ja.
Ich schon. Aber ich finde trotzdem eine schöne Uhr natürlich schön. Junghans, ich bin ja nicht umsonst darauf gekommen, die NZZ berichtet, die einst 3 Millionen Uhren, also das kann natürlich keine explizite Manufaktur per Hand gewesen sein, denn wenn die pro Jahr 3 Millionen Uhren produziert haben, geht es da ein bisschen anders. Aber heute stellen die etwas her, ohne dass die Ukraine, ohne die Bundeswehr oder andere Streitkräfte kaum kämpfen könnten, wusstest du das? Die stellen Zünder her. Jede Artilleriegranate, jedes Panzerprojektil, jede Rakete, jeder Lenkflugkörper benötigt doch einen Zünder.
Also, das wusste ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich doch nicht mit beschäftigt. Wenn ich jetzt zur Zielgruppe von Junghans gehören würde, was ich nicht tue, würde ich das auf jeden Fall, würde ich mir dann keine Junghans-Uhr mehr kaufen. Auch das muss ich ganz klar sagen dazu. Übrigens bauen die natürlich trotzdem gute Werke, die werden von ETA eingebaut. Aber egal. Also, ja, es ist schon eine unglaubliche Geschichte. Ich habe das von dir vorhin erfahren. Du hast ja, machst ja immer eine hervorragende Recherche, das muss ich auch nochmal sagen, vor den Zuhörern nochmal. Also, dieser Dank für diese professionellen Sendungen gehört eigentlich wirklich dir. Ich kommentiere nur. Aber diese Junghans Microtech, ich habe mir das mal angeguckt, ist schon wirklich eine interessante Geschichte. Mitten in den Pampas, irgendwo im Schwarzwald, gibt es da einen kleinen Ort und dort werden eben halt diese Zünder für Lenkflugkörper und so weiter benötigt, für jede Rakete und so weiter.
Ja, und es wird ja im Moment auch viel davon gebraucht. Vor allem die Zünder für Artilleriegranaten, die sind 20 Zentimeter ungefähr groß, geformt wie ein Pfeil. Wenn ich das jetzt hier lese, sie bilden den Geschosskopf und setzen sich zusammen aus dem Radarsensor, um die Entfernung zum Boden und damit zum Ziel zu messen. Andreas, ein Uhrenhersteller, der also sowas macht, der setzt ja auf ein neues Pferd. Das sind auch nicht die einzigen, die sowas tun. Wie ordnest du es ein?
Ich kann es nicht einordnen. Ich kann nur eines sagen, ob das der Uhrenhersteller selber ist. Es ist eine Unterfirma, die gegründet wurde, die offenbar aus diesen Junghans-Uhrenwerken herausgekommen ist. Man muss wissen, dass Junghans irgendwann die Probleme hatte, dass sie nicht mehr genügend Umsätze machen konnten. Denn Junghans war mal eine Massenuhr in den 60er, 70er Jahren. Das war eine Massenuhr. Und heute gibt es so viel Konkurrenz. Da gehen eben halt solche großen Hersteller dann irgendwann in die Schwierigkeiten. Und dann kann es sein, dass sie dann auf dieser Schiene dann einen neuen Markt dann entwickelt haben. Also ich finde es entsetzlich, aber irgendeiner muss das ja machen. Ich finde es auch entsetzlich, was Rheinmetall macht und was diese gesamten Krauss Maffei und so weiter. Das sind Unternehmen, die produzieren Geräte, um Menschen zu töten. Ich sage sogar zu ermorden, denn jeder Krieg ist letztendlich eine Grundlage für Profit. Das ist immer die Grundlage. Und der Mord ist ja definiert als Töten aus niederen Beweggründen. Und ich finde, niedere Beweggründe sind gegeben, wenn Menschen sterben sollen, um damit Profit zu machen. Ich darf das mal so sagen.
Ich muss wirklich sagen, ich freue mich, wenn dieser Albtraum auf dieser Erde mit den Kriegen eines Tages vorbei ist. Und ich
Wird er.
bin fest davon überzeugt, dass es kommt. Wir könnten hier in diese Meldung reingehen. Ich werde euch die einstellen heute, denn die ist ohne Bezahlschranke. Wie viel Geld da investiert wird, auch von Rheinmetall, die hast du gerade genannt. Die wollen zum Beispiel ab 2025 in den Standorten in Deutschland, Spanien, Südafrika, Australien, Ungarn zusammen etwa 700.000 Artilleriegranaten, 10.000 Tonnen Pulver pro Jahr produzieren. Und es gibt neue Munitionswerke, die dafür gebaut werden. Und auch Junghans hat 100 Millionen schon mal eingesetzt, um sich vorzubereiten auf diese Produktion. Ja, es macht einem große Sorge. Ich will am Schluss, ich überspringe jetzt die nächste Meldung, denn es gibt bei der NZZ, das habe ich euch eingestellt, einen Kommentar des Chefredakteurs, wie er die Deutschen einordnet. Das sieht nicht gut aus, also ein bisschen ähnlich wie bei der New York Times, aber ihr könnt es euch selber durchlesen, weil wir schaffen das heute einfach nicht. Es sind wieder mal zu viele Themen und die Überschrift lautet: Manchmal, das könnt ihr unter der Lupe eingeben, manchmal können die Deutschen einem wirklich Angst einjagen. Ja, wie der Deutsche halt so ist, das wird hier nochmal vorgestellt. Ich möchte aber noch kurz zu den Bauernprotesten kommen, die weitergehen. Und da wurden Funkhäuser belagert, auch der NDR wurde jetzt belagert. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man dann von Seiten der Medien vorgibt, einzulenken und vorgibt, jawohl, wir werden dann über euch berichten und so weiter. Aber ob das dann wirklich der Fall sein wird, das ist die Frage. Und ich gehe mal in einen Artikel rein. Also es geht bei den Bauernprotesten noch um viel mehr als eigentlich um diese Proteste. Es geht um den Ukraine-Krieg. Es geht darum, wenn die Ukraine in die EU kommen sollte. Es geht darum, dass dann die deutschen Bauern noch weiter ins Hintertreffen geraten. Jedenfalls ist das die Ansicht der Berliner Zeitung, die das hier kommentiert haben. Aber ich möchte noch zu einem Artikel kommen, nämlich das Ausland berichtet jetzt auch über die rechten Bauern und über die Korrektiv-Desinformation, aber über eine Weise, die dann auch wirklich ein bisschen Erlösung bringt. Michael Schellenberger hat das gemacht auf seinem Portal, auf seinem Substack. Und das ist ein arrivierter Journalist, der eben die Weltlage beobachtet und der hat in der Überschrift berichtet, das Ausland berichtet über die Korre Ach, das habe ich geschrieben, über die Korrektiv-Desinformationen. Und da geht es um reiche Philanthropen und die rechten Bauern. Was schreibt der Herr Schellenberger? Die vom Ausland finanzierte Organisation Korrektiv, also die kennt man jetzt auch schon in Übersee, die verbreitet Desinformationen, heißt es hier. Die protestierenden Landwirte in Deutschland sind laut Politikern und Medien rechtsextreme Verschwörungstheoretiker, die mit Russland verbündet sind. Die Landwirte sind in der Privat-Messaging-App Telegram aktiv, in der rechtsextreme Stimmen dominieren. Das hat ein Bericht von Korrektiv veröffentlicht, der hier wiedergegeben wird. Und das wird hier bezeichnet als eine Nachrichten- und Faktenprüfseite. Die Bauern verbreiteten russische Propaganda, hat Korrektiv geschrieben, und Desinformationen über Covid. Und jetzt schreibt der Michael Schellenberger oder Michael Schellenberger, aber die Bauern sind nicht rechtsextrem. Sie protestieren gegen die Kürzung der Subventionen für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Diesel, auf die viele Landwirte für ihr wirtschaftliches Überleben angewiesen sind. Und der durchschnittliche deutsche Landwirt verdiene 33.500 Euro durchschnittlich im Jahr, ein Viertel weniger als der Durchschnittsdeutsche. Und jede zusätzliche Belastung könnte den Bankrott bedeuten, vor allem für kleinere Familienbetriebe. Andreas, es ist doch ganz schön, dass so etwas auch mal aufgegriffen wird.
Absolut. Und zumal Sie es vielleicht noch sagen sollten, das sind keine Subventionskürzungen, sondern das sind eben halt Steuererhöhungen für die Bauern, die man als Subventionskürzungen beschreibt. So einfach ist das Ganze. Ich freue mich auch darüber. Aber das Problem ist ganz einfach, wenn es in Deutschland doch dann endlich mal ankommen würden und die Leute, die auf der Straße sind und gegen rechts demonstrieren, damit sie Silvester wieder in Köln auf die Domplatte gehen können, weil das sind ja die Rechten ganz gefährlich und die Seite im Prinzip in jeder Stadt wechseln auf der Straße, weil da ja lauter rechte Springerstiefel dran rumlaufen. Das sind die Situationen. Solange man diese Nummer weiter durchführt, Demonstration gegen rechts, um eine widerrechtliche Asylpolitik, die vor allem die Einwanderer selbst zerstört, die Menschen, die eingewandert sind, werden selbst mit zu Opfern dieser gesamten unsäglichen Politik. Und gleichzeitig kann man nebenbei noch Kriege aus dem Boden zaubern, regelrecht, und die Leute gehen draußen rum und demonstrieren einfach gegen rechts, ohne Sinn und Verstand, ohne Argumentation. Da heißt es dann, gesichert rechtsextrem. Und man muss nur einmal fragen, nenne mir eine Argumentation. Ich hatte gerade gestern so ein Gespräch, nenne mir beispielsweise ein Zitat eines Führenden beispielsweise. Wir hatten sogar Höcke drin gehabt, das war interessant. Und da geht es gar nicht, ob man den mag. Der ist mir auch nicht besonders sympathisch. Aber darum geht es eben halt nicht. Solange wir uns auf diesen, mit diesen billigen Metaphern ablenken lassen, solange machen die einfach ihr unsägliches Spiel
Ja.
weiter. Wir werden nicht müde, wir machen einfach auch weiter.
Es ist reflexartig, wie immer wieder verurteilt wird und viele, die jetzt bei Demos gegen rechts laufen, wir haben gestern Bilder eingestellt, das sah sehr politisch motiviert aus, wie da vorgegangen wurde. Also fast wie eine organisierte Demo, wo
Ja, natürlich.
laut linksextremistische Parolen skandiert wurden. Und da laufen trotzdem Otto-Normalverbraucher mit, weil sie denken, sie sind jetzt aber ganz aufgeklärt. Aber immer die, die mit den Regierungsmeinungen gelaufen sind, haben falsch gelegen. Und sie fühlen sich aber als große Aufklärer und als
Richtig,
große Wahrheitssucher. Das ist
richtig.
immer wieder, ich meine, wer gegen die Regierungsmeinungen oder sagen wir, man muss ja nicht dagegen sein, man muss nur kritisch sein dürfen, ja, der hat es schwer. Andreas, ganz kurz noch, was Schellenberger hier schreibt. Vieles in dem Korrektivartikel ist falsch und irreführend. Der Artikel gibt nicht an, welche Covid-Desinformation die Bauern verbreiten. Er bietet auch keine Beweise für Verbindungen zwischen den Bauern und der russischen Regierung, sondern nur, dass einige X-Konten, die die Bauern unterstützen, Beiträge geschrieben haben, die mit den Methoden eines pro-russischen Propagandanetzwerks übereinstimmen. Korrektiv erwähnt nicht, dass die schlimmsten Verursacher der Covid-Desinformation die deutsche Regierung und die Nachrichtenmedien waren, die behaupteten, dass Geimpfte nicht krank werden oder die Krankheit übertragen würden. Und weiter heißt es, die Institutionen mit den deutlichsten Verbindungen zur russischen Regierung waren die Parteien der deutschen Regierungskoalition, die den Bau der Nord Stream Erdgaspipeline von ganzem Herzen befürworteten. Also eine Aufklärung in Amerika in diesem Artikel.
Ja, und das ist wunderbar und ich hoffe, dass das noch weiter eben halt auch Schule macht. Ich meine, wir wissen das ja gerade jetzt bei uns in Nordamerika und Kanada gehört ja auch dazu. Für diejenigen, die politisch interessiert sind, die fragen sich ja sowieso, was in Deutschland los ist. Auch mit dieser Rechtsgeschichte. Ich meine, wenn man alleine schon sagt, dass eine Deutschlandfahne oder die Begriffe Einigkeit und Recht und Freiheit, drei wunderbare Begriffe, die das solide Fundament darstellen eines friedlichen Miteinanders, dass das verboten ist mit der Fahne des Landes, in dem man lebt, weil das als Rechts gilt. Spätestens dann merkt man, welche Hürde man überschritten hat, der kompletten Stumpfheit. Und du hast völlig recht, wenn Menschen auf die Straße gehen und für die Regierung demonstrieren, das hatten wir zuletzt in sehr dunklen Zeiten.
Ja, wir sollen ja keine Vergleiche herstellen, wollen wir
Habe
auch
ich ja
nicht machen.
nicht. Habe ich
Nein.
ja nicht. Ich rede von der DDR. Also wenn dann beispielsweise die 40-Jahr-Feier war die letzte, da stand im Prinzip Herr, wie hieß er, Honecker noch in der ersten Reihe mit Achsen und wie die alle hießen, die erste Reihe des ZK der SED. Und die haben dann gejohlt und das Volk johlte vorbei und hat dann mehr oder weniger dann den Regierenden erklärt, wie gut sie sie finden. Und das ist dasselbe, was wir gerade wieder haben.
Ja, das war ja auch zur Covid-Zeit so, als die Maßnahmen verhängt wurden. Jeder, der das alles gut fand und dafür war, der also Regierungsmeinung wiedergegeben hat, dachte, er sei im Widerstand. Das muss man sich mal vorstellen.
Klar.
Sie denken, sie sind im Widerstand. Und mit dieser belustigenden Meldung zum Schluss, Andreas, wollen wir denn auch für heute aufhören? Ich werde jetzt rausgehen zum Schneeschippen, weil hier gibt es noch ein paar Plätze, die müssen freigelegt werden. Und ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns wieder und es gibt wieder keine Musik hier. Das fehlt mir derartig. Mir schrieb jemand, ja, ohne Musik, da habe ich immer das Gefühl, dass ich euch belausche, als ob das gar nicht offiziell ist. Und das stimmt irgendwie auch, oder?
Ja, das stimmt auch irgendwie, das stimmt. Aber ich habe so ein Heimweh und möchte auch so schnell wie möglich wieder nach Hause.
So. Ihr habt es alle gehört. Ich freue mich auf dich. Andreas, ich wünsche dir einen schönen Tag. Nachher gibt es für dich das Abendgebet.
Alles klar, alles Liebe euch. Ciao, ciao. Bis
Bis
dann.
bald.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.